So, dann sage ich ein herzliches Willkommen zu unserem freitäglichen Goldesel Trader Talk. Ja, das erste Halbjahr ist vorbei und es war, ich glaube, das schlechteste Halbjahr seit vielen, vielen Jahren in den Indizes und das historisch schlechteste Halbjahr auch bei mir persönlich im Trading. Lief vieles schief, aber es kam auch einige schwarze Schwäne aktuell in den letzten Monaten. Dementsprechend war das auch wirklich sehr, sehr schwierig, hier mit einer positiven Rendite rauszukommen. Dementsprechend, falls es bei euch auch nicht so gut lief, ihr seid nicht alleine. Ist zwar kein großer Trost, aber geteiltes Leid ist ja manchmal halbes Leid und es kann kaum noch schlechter werden. Ne? Das ist so die Hoffnung fürs zweite Halbjahr. Heute die Kursbewegung. Gibt es schon wirklich ein paar interessante Dinge zu beobachten. Bevor wir darauf eingehen, ganz kurz der Disclaimer. Und alles keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen, sondern nur unsere Meinung. Ihr müsst da immer selbst entscheiden, was bzw. ob ihr etwas kauft. Ja, Marc, wie erging es dir im ersten Halbjahr? Hast du es geschafft, eine positive Rendite zu erzielen? Ich habe es leider nicht geschafft. Das war, wie gesagt, das erste Mal, glaube ich, seitdem ich Vollzeit an der Börse trade, zum ersten Mal, dank einiger Fehlschläge mit Coinbase, Upstart und Co. Ja, hat es mich zerrissen, leider. Wie sieht es bei dir aus?
Noch ist die Performance positiv, aber es ist wirklich ein brutaler Kampf. Also im Endeffekt, ich trete jetzt auch schon seit Wochen auf der Stelle. Immer wieder gab es meine Kopfnuss vor ein paar Wochen mit Delivery Hero mit den Zahlen. Dann die letzte Kopfnuss gab es ja von Verbio, wo der Einbruch jetzt der letzte gekommen ist, der jetzt auch schon wieder fast komplett aufgeholt wurde. Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Davon, ja, kämpft man sich dann irgendwo immer wieder zurück. Aber so richtig komme ich auch nicht mit dem Markt klar. Also im Endeffekt viel Cash. Das ist eigentlich so die Grundausrichtung seit in den letzten Wochen. Tendenziell auch einfach ein bisschen die Positionsgröße nach unten geschraubt, weil, ja, wenn du halt teilweise falsch liegst, da musst du echt aufpassen, dass die Verluste sich nicht zu stark anhäufen. Jetzt in den letzten Tagen eigentlich auch tendenziell immer ein bisschen eingezahlt, weil letztendlich die Strategie sagt halt, oder so, wie ich meistens rangehe, man versucht ja dann doch immer mal wieder den Markt so auf Erholungsbewegungen, auf Rebounds anzutesten, auch wenn sie nicht so laufen wie vor ein paar Jahren, dass halt wirklich mal so ein Sellout noch stattfindet. Ja, in den letzten Tagen hat es dann eher nicht funktioniert. Jetzt seit gestern sehen wir schon wieder so eine leichte Erholungsbewegung. Es ist schon ein brutaler Kampf. Aber ich denke irgendwo, die Devise lautet durchhalten. Die zweite Jahreshälfte, sie kann eigentlich fast nur besser werden. Also wenn man hier auch mal schaut, year to date, Performance, also jetziger Stand, DAX minus 20%, S&P minus 21%, Nasdaq minus 30%. Bezogen auf den DAX war es das schlechteste Halbjahr seit 2008 und der schlechteste Juni überhaupt mit knapp minus 11%. Also man sieht, ja, man ist nicht alleine, es ist ein brutales Umfeld. Und ich finde halt, was es weiterhin so schwierig macht, ist halt einfach auch dieses Gemengelage an Belastungsfaktoren. Ja, weißt du, im Endeffekt kann diese Salami-Crash noch weitergehen und den DAX prügelt zum Beispiel auf 10.000 runter. Wir wissen es halt de facto nicht und mit dieser Unsicherheit muss man umgehen. Man weiß auch nicht jetzt gerade mit dieser Gasgeschichte, was ja vor allem europäisches, deutsches Problem ist, wie das möglicherweise halt noch hoch eskaliert und ja, den Unternehmen, aber natürlich auch den Verbrauchern zu schaffen macht. Wir hatten ja vor 3 Tagen jetzt auch den GfK Konsumklimaindex. Das war ja der schlechteste Wert seit Beginn der Erhebungen für Gesamtdeutschland im Jahr 1991. Also es wurde
Das
noch
ist
nie ein
krass.
niedriger Wert als aktuell gemessen. Und man sieht halt, ja, im Endeffekt, gewisse Zinsschritte sind eingepreist. Was jetzt aber vor allem gespielt wird, ist eben eher diese harte Landung im Sinne der Rezession. Und ja, es ist halt schwierig, gewisse Werte, wenn du die anschaust, ja, mittelfristig, die sind halt schon mega interessant. Wo ich dann auch aufpassen muss, dass ich nicht versuche, hier immer wieder die Tiefs zu treffen. Ja, das Schöne wäre halt wirklich so entsprechende Sellout-Muster, aber die bekommst du nicht. Dann kann man es immer wieder nur antesten. Wenn es nicht funktioniert, halt versuchen, wirklich die Verluste klein zu halten. Wenn man gar keinen Bezug gerade zum Markt hat, dann einfach lieber auch mal am Tag gar nichts mehr machen. Es ist sehr, sehr schwierig.
Ja, du hast gerade angesprochen, der Verbraucher, die Stimmung bei den Verbrauchern ist extrem schlecht. Der letzten Abverkauf in den USA hat ja auch das Verbrauchervertrauen dort ausgelöst. Das war nur noch bei 98,7 und vor dem Monat bei 103,2. Also ein richtiger Drop. Und in den USA ist es ja noch wichtiger, weil dort ein Großteil der Wirtschaft eben auf Konsumausgaben basiert. Und wenn es den US-Verbrauchern schlecht geht, geht es eben auch der Wirtschaft schlecht. Und ich glaube, wann war das, gestern oder vorgestern, irgendwann war bei Frontal 21 auch nochmal ein Bericht, was jetzt passiert in den nächsten Monaten bezüglich der Gaspreise. Wir haben ja jetzt die verrückte Situation, dass wahrscheinlich der deutsche Staat Uniper stützen muss, weil sie bekommen jetzt weniger Gas von Gazprom, nur noch 40%. Sie haben ja Lieferverpflichtungen, sie müssen die Stadtwerke und Kunden und so weiter alle beliefern, bekommen weniger Gas, müssen dieses Gas jetzt am Spotmarkt, auf dem Weltmarkt kaufen, zu extrem viel höheren Preisen. Und ich glaube, Goldman Sachs hat gesagt, das kostet die jetzt im Monat 500 Millionen Euro oder so. Und da fällt natürlich Uniper sehr schnell um. Dementsprechend muss der Staat helfen. Und Uniper wird dann irgendwann jetzt oder dürfen dann irgendwann die Preise auch umlegen auf die Stadtwerke. Und dann werden die Stadtwerke die Preise auf die Endverbraucher umlegen. Und dann wird eben eine Familie anstatt 1.000 Euro für Gas im Jahr, ich glaube, jetzt mittlerweile sind wir schon bei 2.000. Das geht vielleicht auf 3.000, 4.000 Euro hoch oder so. Ne? Das weiß man nicht genau. Aber was das dann für Auswirkungen auf den Konsum hat, sollte jedem klar sein. Also dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass Zalando diese Gewinnwarnung meldet. Der Tourismus, der bricht ja auch, also die Aktien, die brechen ja auch brutal ein, obwohl es da ja aktuell noch sehr gut läuft. Aber wenn dann diese ganzen Kosten auf die Verbraucher zukommen, dann wird der Urlaub kleiner ausfallen oder ganz ausfallen. Ich bin echt mal gespannt, was da am Jahresende passiert bei den Nebenkostenabrechnungen. Ich glaube, da wird dem einen oder anderen die Kinnlade runterfallen. Mir auch. Ich habe ja selbst hier einen sehr, sehr teuren Gastarif jetzt bekommen im neuen Haus. Also das ist wirklich brutal. Ne? Und da wird auf jeden Fall die Wirtschaft drunter leiden. Wie heftig es wird oder ob da vielleicht der deutsche Staat irgendwie Zuschüsse gibt oder so, ist natürlich auch möglich. Ist einfach schwer zu sagen. Ne? Aber die allgemeine Gemengelage, und das ist auch der Grund, wieso der Markt weiter so volatil ist, vieles weiter sehr, sehr ungewiss. Ne? Das ist das große Problem.
Aber ganz ehrlich, so das mit den Reise-, der Tourismussektor kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil ich denke, auf was die Leute halt noch am wenigsten verzichten wollen, ist ja wirklich der Urlaub, der jetzt teilweise auch ein oder zwei Jahre einfach viel zu kurz gekommen ist, auch durch die Pandemie. Und man sieht ja, was man so hört medial an den Flughäfen überall. Ja, ja. Da ist ja wirklich, da geht's, also wie sagt man, ja, ist ja ein Riesenansturm. Und wenn du halt mal schaust, so auch Aktien wie Airbnb, Booking und so, die werden alle immer weiter, also du siehst ihn nach unten geprügelt, du siehst da null Abkopplung irgendwo. Finde ich schon ein bisschen komisch, was die Börse da irgendwo spielt. Also ist krass.
Na, Carnival hatte zumindest gesagt, dass sie es jetzt merken, dass die Zurückhaltung langsam kommt. Aber klar, ich finde es auch krass. Vor allem Sixt jetzt auch von über 160 Euro auf unter 100 verprügelt worden. Ich denke mal, dieses laufende Quartal wird richtig gut werden, wieder, wenn ich mir mal die Mietwagenpreise und so weiter anschaue.
Ja, das ist ja fast eine Sonderkonjunktur, die eigentlich für das ganze Jahr wahrscheinlich noch anhalten dürfte. Aber da siehst du halt auch irgendwo, es hängt alles an den Indizes gerade und zudem halt irgendwo Käuferstreik. Ja, also auch heute wieder, man sieht ja, diese Erholung läuft, aber man sieht auch nicht, wie jetzt so die Marktbreite richtig das mitgeht. Ja. Es gibt immer noch Werte, die bleiben halt echt unten liegen. Zum Beispiel auch eine Sixt, ja. Also nicht mal an so Tagen wie jetzt heute, weißt du, so 3-5% sind ja da oft auch locker drin. Was macht die Aktie plus 0,6? Nix. Das ist schon was halt bescheiden. Bescheiden auf jeden Fall. Also was man ja noch sagen muss, bevor ich es vergesse, Montag ist die Börse in USA ja erneut geschlossen, feiertagsbedingt. Das heißt, da ist jetzt auch wieder, steht ein langes Wochenende bevor. Muss man auch immer so ein bisschen, ja, in seine Strategie, sage ich, mit einfließen lassen. Oft ist ja dann so, dass man dann vor so einem längeren Wochenende, dass da halt auch nicht mehr ganz so viel passiert, wenn man ja auch nicht ja unnötig ins Risiko gehen möchte.
Ja, genau. Also dementsprechend, ja, müssen wir mal schauen. Es ist ja jetzt schon so, erste Halbjahr ist vorbei und es ist oft so, dass dann schon nochmal geschaut wird, zum Quartalsende Anpassungen gemacht werden. Die Fonds, die machen dann ja wieder ihren Bericht, wollten dann vielleicht zeigen, ja, sie haben das erkannt, hatten eine hohe Cashquote oder haben nochmal die Verlierer aus dem Depot rausgekehrt. Vielleicht hatten wir deshalb gestern auch nochmal oder die letzten Tage nochmal so eine kleine Bereinigung am Markt. Heute sieht es wieder anders aus und was ja heute schon spannend ist, dass E-Commerce-Aktien wieder deutlich anziehen. Und About You 6% im Plus, Zalando, ich glaube 7% im Plus gewesen oder sogar eben im Hoch. Der Vorteil bei diesen Aktien ist, glaube ich, zumindest aktuell, da es ist so viel Negatives jetzt mittlerweile eingepreist, dass die Aktien so ausgebombt sind, dass da vielleicht jetzt langsam an einem Boden gearbeitet wird. Ob es jetzt ein finaler Boden ist, schwer zu sagen. Ich glaube auch nicht, dass jetzt die Konsumneigung so schnell zurückkommt im aktuellen Markt, weil die Belastungsfaktoren ja einfach weiter bleiben, die hohen Energiekosten und so. Aber ja, dass da jetzt aktuell keine super Nachrichten kommen, sollte seit langem klar sein. Anders sieht es meiner Meinung nach so ein bisschen im Chipsektor aus. Da waren ja gestern jetzt die Zahlen von Micron schon sehr, sehr übel, muss ich sagen. Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, nachbörslich? Musst du gerade nochmal aufmachen.
Ja, ich habe mir eine Zusammenfassung kurz durchgelesen. Man sieht ja die Reaktion heute bei den deutschen Werten.
Ja, genau. Also der ganze Sektor ist wieder so ein bisschen belastet. Mich wundert es aber fast, dass Micron gar nicht so stark im Minus ist. Ich gucke gerade mal, was jetzt jetzt ist es wieder 5% im Minus. Vorhin war es weniger. Also die Zahlen vom abgelaufenen Quartal waren wieder ganz gut. Sogar über den Erwartungen bei Umsatz und Ergebnis. Aber der Ausblick, ich dachte, ich musste zweimal hinschauen. Sie sagen jetzt, dass es 6,8 bis 7,6 Milliarden Dollar Umsatz geben soll. Und da haben die Analysten über 9 Milliarden erwartet. Also das ist ja eine brutale Verfehlung. Und auch das Ergebnis, 1,43 Dollar bis 1,83 Dollar, das adjustierte Ergebnis auch noch. Also auch eine Riesenspanne erstmal. Und die Analysten haben auch dort 2,62 Dollar erwartet. Also da wundert es mich fast, dass die Aktie nur 5% verliert. Wenn man sich so an DocuSign und Upstart und Netflix und so weiter erinnert, da wurden die Aktien 20-30% abgestraft. Also ja, vielleicht natürlich könnte auch ein Zeichen sein, dass auch hier viel Negatives eingepreist ist, aber im Chipsektor wäre ich trotzdem eher vorsichtig. Die Aktien sind nun bei weitem nicht so stark gefallen wie jetzt E-Commerce. Also ich glaube, Micron hat jetzt 40% oder so vom Hoch verloren. Ist ganz ordentlich, aber Nvidia hat jetzt die Bestellungen bei TSMC gecuttet, AMD hat die gecuttet, Apple hat die Bestellungen gecuttet. Also da könnte es noch den ein oder anderen holprigen Moment geben, was die Ausblicke bei den ganzen Konzernen angeht. Und ich glaube auch zum Beispiel, der Apple wird nicht ganz schadlos durch diese Rezession oder zumindest durch die starken Belastungen der Verbraucher kommen. Weil wenn du so viele Nebenkosten nachzahlen musst, dann hältst du halt mal dein iPhone ein Jahr länger und kaufst du nicht das neue iPhone. Und dementsprechend ja, kann es auch da Enttäuschungen geben. Aber es ist schon alles insgesamt weiter sehr, sehr krass, muss ich sagen.
Ja, also im Halbleitersektor ist weiterhin eigentlich kein Blumentopf zu gewinnen. Wenn du die Referenzindizes vor allem auch in den USA anschaust, sind du Werte wie AMD, Nvidia und so anguckst. Die haben jetzt auch den jüngsten Bounce eigentlich so gut wie gar nicht angenommen, ja. Trotz auch teilweise dann positiven Newsflows, auch Direktbezug, zum Beispiel AMD jetzt zuletzt auch wieder ein paar Aufstufungen bekommen, ist schon krass. Also der Sektor mahnt natürlich auch weiterhin so ein bisschen zur Vorsicht, weil ja so die der Technologiesektor, insbesondere halt Halbleiteraktien, ist ja schon ein sehr wichtiger Sektor auch für die USA und sage ich mal, eine gesunde Marktbreite, er sollte natürlich auch diese Branche mit von der Partie sein, aber du siehst halt sehr geteilt alles inzwischen auch in den USA. Halbleiter schwach, viele Industriewerte jetzt inzwischen ja auch stark unter Druck, weiterhin auch ja mit den Rohstoffwerten, wenn du Kupfer und so anguckst, da ist weiter Druck drauf. Auf den Kryptowährungen ist auch weiterhin Druck drauf. Ist schon hart, diese Liquidation und durch sämtliche Asset-Klassen eigentlich hindurch. Ja, selbst Gold, Eich wird teilweise alles abverkauft und ja. Irgendwie ist Cash halt so die neue Position oder man schichtet teilweise um in langläufigere Anleihen, die ja auch mit teilweise über 3% in den USA auch schon wieder so ein bisschen Opportunitäten bieten. Schwierig. Eigentlich kannst du gerade nur so versuchen, ein bisschen mit dem Rhythmus des Marktes zu schwingen und da geht's halt oft, ja, 2-3 Tage Schwäche, dann hast du leichte Reversal-Tendenzen wie gestern. Dann siehst du auch schon wieder so, wie erste Aktien, gerade Enphase, so Solaraktien, deutlicher ins Plus drehen. Das gibt einem dann schon wieder ein bisschen Hoffnung, ja, dass eben aus den Niveaus heraus eine Erholung kommen kann. Aber das Beste ist wirklich dann in die Erholung hinein, wenn man was getroffen hat, eigentlich auf sichere Schiene zu fahren, Gewinne mitzunehmen und ja, dann halt eher wieder in Deckung zu gehen.
Das ist ja das Hauptproblem an diesem blöden Markt, ne? Dass du halt oft genau im falschen Rhythmus bist.
Ja.
Wenn du jetzt zum Beispiel 100% Cash hast, ne? Also ich habe selbst aktuell irgendwie 50% Cash. Jetzt sagen wir, du hättest 100% Cash, jetzt siehst du gerade, oh, die und die Aktien oder die Bereiche erholen sich gerade. Wenn du halt jetzt bei plus 5% wieder anfängst, irgendwo drauf zu springen, kann es sein, dass du heute Nachmittag oder morgen die Kopfnuss bekommst. Das ist das Schwierige an der Sache. Aber gleichzeitig ist es eben auch schwierig, jetzt immer in diese Rücksetzer reinzukaufen, weil du weißt nicht genau, wie stark diese Rücksetzer werden. Ne? Das heißt, so mittlerweile minus 5%, kann am nächsten Tag wieder minus 5% machen und dann nochmal minus 5%. Also deswegen, das macht die ganze Sache so schwer. Und deswegen bin ich auch weiter nicht bereit, jetzt extrem große Risiken einzugehen, sondern halte zumindest immer mal mindestens 30% Cash, eher 50% Cash. Aber klar, ich will auch probieren, immer mal wieder was mitzunehmen. Deswegen habe ich auch heute nochmal zum Beispiel bei Palantir so eine kleine Position gekauft. Es gab da die letzten Tage immer mal so Intraday-Reversal-Ansätze, sage ich mal. Gab so ein paar positive Analystenkommentare und da versuche ich bei diesen Aktien dann ein bisschen zu schauen. Oder jetzt, wie gesagt, E-Commerce zieht ein bisschen an. Könnte man heute sich auch mal eine Shopify anschauen oder eine SEA. Shopify wurde ja trotz Aktiensplits weiter zerlegt im Endeffekt. Vielleicht lag es aber auch daran, dass jetzt die Fonds, die die Aktie halten, nochmal zum Quartalsende abgestoßen haben und heute macht die wieder plus 10%. Das ist alles möglich. Das ist, im Endeffekt ist der Markt gerade irgendwie weiterhin völlig wahllos und außer Kontrolle. Ja, Solaraktien waren ja auch ein bisschen komisch. Gestern auf einmal wieder die Stärke. Davor die zwei Tage wurden die einfach massiv abverkauft. Also irgendwie so eine wirkliche Strategie dahinter ist auch nicht zu erkennen.
Nee, und du siehst auch immer wieder so ein bisschen ein zartes Leadership aufkommen bei gewissen Einzelaktien, ja, die sich jetzt ja auch so ein bisschen wehren gegen die Korrektur, die eine schöne Basis haben. Aber selbst diese Breakout-Ansätze werden halt teilweise auch wieder so heftig abgewiesen. Du kannst eigentlich nur versuchen, halt in diesem kleinen Rhythmus mitzuschwingen, aber ansonsten zwingen dich die Märkte eigentlich echt immer noch zu sehr viel Cash. Auch gestern wieder war ja heftige Abwärtsdynamik auf einmal wieder aus dem Nichts heraus und die Tage, die können halt auch teilweise noch deutlich blutiger dann irgendwann werden. Es ist, solange halt auch diese Gegenbewegungen so heftig abgeschmettert werden, wie jetzt auch wieder am Dienstag am US-Markt, das zeigt halt weiterhin eigentlich schon dieses klar bärische Verhalten. Ja, es gibt halt diesen Bounce und dann kurze Zeit später, zack, kommt eigentlich schon wieder die nächste Schelle und dann auch so Titel wie PayPal, Netflix und Co., die gehen halt da auf neue Tiefs wie durchgeschmiert Butter. Also richtig krass, beziehungsweise Netflix nicht, aber PayPal zum Beispiel wurde wieder durchgereicht und gut, es heißt jetzt nichts letztendlich, aber also bei vielen Werten, da ist halt der Weg des geringeren Widerstands zeigt halt echt klar nach unten.
Ja, Chipsektor, Payment-Sektor, Tourismus.
Ganz krass.
Da kannst du nicht die Dinge aussitzen. Du musst da irgendwie Money-Management walten lassen und auch mal Verluste cutten einfach. Das war auch nochmal ein Learning. Gut, wir haben dieses Jahr historische Verluste, aber man sieht halt trotzdem, dass man dann sehr schnell überrollt wird vom Markt. Das ist auch ein Grund, wieso ich dieses Jahr im Minus bin, weil ich zum Beispiel bei E-Commerce die Aktien zu lange habe gegen mich laufen lassen. Und selbst 80% Kursverlust heißt halt nicht, dass die Aktien jetzt irgendwie mal am Boden finden, sondern die können eben nochmal weiterfallen. Das ist, man wurde zu lange verwöhnt einfach durch das billige Geld, weil man dann irgendwann belohnt wurde, weil die Aktien wieder dann gestiegen sind. Und das ist jetzt eben diesmal einfach anders am Markt. Und so muss man jetzt auch agieren im Trading, dass man jetzt nicht mehr die Sachen unkontrolliert gegen sich laufen lässt, sondern auch irgendwelche Ausstiegsszenarien einfach hat. Genau. Wir können ja jetzt mal vielleicht auf so ein paar Aktien nochmal eingehen, die interessant sind. Wie gesagt, wir haben ja heute eine kleine Gegenbewegung im Index. Der DAX ist ins Plus gedreht. Die US-Futures sind minimal im Minus, haben sich aber auch ein bisschen erholt. Und ein paar Aktien zeigen jetzt zumindest wieder Intraday-Stärke. Ich meine, wir haben jetzt 12 Uhr mittags oder 12.20 Uhr. Kann nachher, wenn die US-Börsen reinkommen, auch wieder komplett anders aussehen. Das ist ja das große Problem aktuell. Aber was findest du aktuell am deutschen Markt vielleicht so noch interessant an Aktien?
Also was man jetzt so eine leichte Tendenz mal wieder sieht, ist halt bei den grünen Aktien, die Projektierer, was ich ja eigentlich eh nicht verstehe, dass da auch nicht mal wieder so ein bisschen Eigenleben reinkommt, weil die profitieren ja auch schon auch gerade von dieser ganzen Energiedebatte. Da hat man zum Beispiel gesehen, wie jetzt Encavis mehr oder weniger aus dem Nichts heute wieder beginnt anzuziehen. Energiekonto hat eigentlich recht ein schönes Setup gestern geliefert mit dem Aufsetzen auf die 200-Tage-Linie, wurde eigentlich fast punktgenau abgearbeitet. War jetzt nicht so ein Rebound, wie man ihn im klassischen Sinne sehen möchte, dass eben, ja, so ein kurzer Ausverkauf. Ich war ja gestern nur nochmal mit knapp 10% mal hinten. Ja, das war ich so mit eine der wenigen Rebound-Chancen, wo man halt sagt, okay, da geht's jetzt mal kurz in so eine Übertreibung über. Ja, das ist so eine Aktie, die jetzt möglicherweise mal eher tief wiederum gesehen haben könnte. Gerade so ein Energiekontor, ein zartes Plus halt von 2%, da bin ich mal noch mit dabei. Ja, bei den Bounce von Norma, da habe ich auch noch inzwischen bin ich da raus, auf Nummer sicher gegangen. Vom Wochenende jetzt auch, ja, da keine Lust. Ich versuche halt schon gewisse Dinge dann immer wieder auch auszureizen, aber in den letzter Zeit hat es halt einfach nicht geklappt. Hätte ich da immer auf diesen sicheren, schnellen Move gesetzt, dann wäre das top gewesen, gell? Also das ist halt, das ist schwieriger, weil gerade auch eine Norma, weißt, wenn ich die jetzt perspektivisch angucke, denke ich mir halt auch, hey, so ein Wert, in ein paar Monaten denkst du dir halt auch wieder, boah, da war sie, gell, aber warum hast du sie nicht mehr? Möglicherweise, man weiß es ja nicht. Aber es kann halt auch noch sich, es kann auch weiter noch gehen. Wenn du auch mal schaust, nur zum Beispiel noch kurz die Autobauer, ja, die sind ja gerade auch, sage ich mal, also historisch wirklich günstig bewertet, mit einem 4- bis 5-fachen vom Jahresgewinn für dieses Jahr oder vom nächsten Jahr, auch eine VW teilweise bezogen auf den Buchwert, so günstig zu haben, wie schon wirklich lange nicht mehr. Ja, also eigentlich das müsste ja für den Kauf sprechen. Aber wenn du halt teilweise dann auch siehst, das Corona-Tief ist auch noch eine ganze Etage tiefer. Und das ist halt auch bei diesen ganzen Zyklikern, die ja, ja, eben auch sehr energieintensiv sind, rezessionsgefährdet, die Gefahr, dass da halt nochmal eine Blutwelle kommt, wenn die ganze Thematik jetzt weiter hoch eskaliert, gell? Und gerade die Zykliker haben da halt eigentlich noch mit das größte Risiko nach unten.
Also ich glaube zum Beispiel eine Encavis, da hast du den Vorteil, wenn du die Aktie handelst, es wird operativ, denke ich, in diesem Quartal keine negativen Überraschungen geben, weil ja die Strompreise wieder deutlich angezogen sind. Und Encavis zum Beispiel verkauft ja ein Teil, ich glaube irgendwie 10-15%, verkaufen sie nicht zu festen Preisen, sondern eben am Spotmarkt. Und dadurch haben sie ja schon im ersten Quartal deutlich über dem Konsens abgeschlossen. Und das wird jetzt im zweiten Quartal, glaube ich, ähnlich laufen. Das heißt, da könnte es wieder eine positive Überraschung geben. Das ist der große Vorteil. Während es zum Beispiel bei den Autobauern so ist, dass wir wahrscheinlich dieses Jahr nochmal recht gute Zahlen sehen, weil die müssen ja keine Rabatte aktuell geben. Das heißt, die Margen sind sehr hoch. Die Chips, die sie haben, werden dann eher in margenstarke Produkte gesteckt. Und deshalb läuft es ja bei Mercedes und bei Volkswagen und so weiter sehr gut. Die Chipversorgung wird sich aber bald deutlich verbessern. Ich glaube sogar, dass wir bald Chips im Überfluss haben werden, zumindest nächstes Jahr. Und dann geht die Rabattschlacht wieder los. Und ich habe gerade mal jetzt mal von Volkswagen zum Beispiel die Schätzungen aufgemacht. Was dieses Jahr das Ergebnis angeht, da werden nur um die 33 Euro Gewinn pro Aktie erwartet. Das ist schon echt krass. Und 270 Milliarden Euro Umsatz. Ja, also die ist wirklich sehr, sehr niedrig bewertet. Plus wir haben ja noch die Fantasie mit dem Porsche IPO, wobei ich nicht weiß, ob das in dem Umfeld durchgezogen wird. Aber zum Beispiel nächstes Jahr geht der Konsens davon aus, dass der Umsatz weiter steigt auf 286 Milliarden und auch das Ergebnis auf über 34 Euro Gewinn pro Aktie anzieht. Und ja, ich glaube, das könnte halt schon zu optimistisch sein. Einfach, falls wir wirklich in eine Rezession reinrutschen und dann alle auf die Bremse treten und dann wird auch das Ergebnis von Volkswagen und von allen anderen auch wieder einbrechen. Und ich glaube, das ist halt das Thema, was die Börse gerade spielt, dass es hier eben doch deutliche Rücksetzer geben wird und dementsprechend werden alle Zykliker aktuell massiv abverkauft. Ich meine, es guckt ja auch meine Kion an, die haben wir auch schon oft besprochen. Yeah, das ist ja auch krass mittlerweile, ja. Dabei ist Automatisierung weiter ein großes Thema. Trotzdem, die Aktie hat, ich weiß nicht, 60% oder so verloren mittlerweile. Das ist schon heftig.
Ja, die notiert auf Buchwertniveau. Wobei schon solche Aktien machen mich dann fertig. Da habe ich dann schon immer noch so ein bisschen das Bestreben, wenn ich dann auch mal einen guten, halbwegs vernünftigen Einstieg habe, einfach ein bisschen in die Perspektive zu denken, sodass man auch wieder ein bisschen was einfach im Depot hat. Aber dann kriegst du halt diese ganzen Sachen wieder 1, 2 oder 3 Tage später um die Ohren gehauen. Also ja, so irgendwie ein paar Swings so richtig nach vorne zu bringen, das ist gerade echt brutal. Deswegen.
Das Hauptproblem ist, glaube ich, dass der Konsens fürs nächste Jahr halt noch viel zu hoch ist. Das Problem haben wir auch bei den US-Märkten. Ich glaube, da sinken jetzt die ganzen Schätzungen fürs zweite, dritte Quartal. Und Börse ist ja viel Psychologie. Das Hauptproblem ist einfach, wenn die Erwartungen hoch sind und die dann nicht übertroffen werden, dann rauschen die Börsen ab. Das heißt, was muss passieren, bevor die Zahlen kommen, müssen erstmal die ganzen Schätzungen nach unten revidiert werden. Und dann, wenn dann das Unternehmen diese revidierten Schätzungen übertrifft, dann ist wieder Partystimmung angesagt. Aber das muss sich erstmal jetzt entwickeln. Und zum Beispiel eine Kion, da sind jetzt die Schätzungen für dieses Jahr 3,84 Euro Gewinn pro Aktie. Also da wäre das KGV dieses Jahr schon so im Bereich knapp über 10, 10, 11 und für nächstes Jahr angeblich 5,16 Euro. Ja? Und ich glaube nicht, dass das in diesem Umfeld auch nur im Ansatz erreicht wird. Deswegen wird es hier vielleicht auch ein paar Revidierungen geben, aber trotzdem, die Aktien sind wirklich extrem günstig. Und wenn es mal wieder auch nur im Ansatz die Hoffnung gibt, dass die Rezession hinter uns gelassen wird oder die Lieferketten, dass die sich wieder stabilisieren, dann sehe ich hier auch weiter gute Chancen bei solchen Unternehmen. Aber die Trendwende abzupassen ist halt wirklich sehr, sehr schwierig.
Nee, da muss man sich auch lösen davon. Entweder, ja, man kriegt halt mal so eine kleine Übertreibung, versucht es, oder man sagt, okay, ich habe hier mein Investmentdepot und fange hier jetzt an, zum Beispiel in Tranchen zu kaufen. Dann ist es legitim zu sagen, okay, jetziges Niveau Kion, erstes Drittel Tranche, und wenn es halt weiter runter geht in Staffeln bei den nächsten minus 15% die nächste Tranche. Irgendwie so muss man halt ein Regelwerk finden. Ansonsten muss man einfach abwarten, bis es halt belastbare Argumente mal gibt, ja, für so ein Schlüsselereignis, das dann halt möglicherweise auch den Boden liefert. Wie war es denn damals in der Corona-Geschichte? Da gab es doch auch diesen einen Tag, da war doch irgendwas, ich habe vorher nochmal versucht, das zu recherchieren, habe es dann aber verdrängt. Da war doch irgend so ein Tag, war das irgendwie, als BioNTech gemeldet hat, dass die Impfungen anschlagen, oder irgendeinen, ja, Tag gab es doch, und der hat diese nächste Rallye-Phase dann letztendlich eingeleitet, genau, nach dem Corona-Tief. Und von dem Moment an haben sich ja dann richtig starke Trends etabliert. Also entweder man muss halt echt auf so ein Schlüsselereignis warten, das wäre möglicherweise eine Entspannung im Krieg, oder zum Beispiel dann auch, ja, dass wir irgendwie so die Spitze der Inflation möglicherweise erstmal gesehen,
ja,
haben.
Ja, dass mal so eine Meldung kommt bezüglich Verbraucherpreise, ja, oder so, dass die massiv, ja, unter den Schätzungen sind, und dass, ja, dann der Markt einpreist, okay, die Notenbank, ja, die kann jetzt ein bisschen vom Gas runtergehen. Das ist auch so, ist so die Quintessenz aus diesem ganzen, aus der ganzen Bärenmarkt, aus dem ganzen Bärenmarkt hier, dass die Fed und die Versorgung mit Geld und die Zinsen, dass das eben doch mit der entscheidende Faktor ist, ob
das ist Aktien steigen oder fallen. Die fallen. Märkte, das, ja, ist und bleibt so. Die Geldpolitik.
Das habe ich echt auch unterschätzt, dass wenn die Zinsen steigen, dass das solche brutalen Auswirkungen vor allen Dingen auch auf die Tech-Werte hat. Na, man hat das natürlich jetzt seit, ich meine, wie lange haben wir jetzt schon die Nullzinsphase? Sehr, sehr viele Jahre, und dadurch ist es so ein bisschen in Vergessenheit geraten, und die Aktien wurden einfach brutal verprügelt jetzt einfach, und das ist jetzt die neue Realität. Aber, und das ist ja auch so meine Schätzungen, die Zinsen können nicht mehr so hoch steigen, wie sie mal früher waren, weil die Verschuldungen einfach überall auf der Welt zu groß sind. Das heißt, es kann sogar sein, dass, wenn die Rezession dann kommen sollte und die Inflation wird massiv zurückgehen, dass dann irgendwann die ersten Gerüchte wieder am Markt auftauchen, dass Fed und EZB die Zinsen wieder ein bisschen absenken. Ja, und das wird dann natürlich wieder riesige Rallye-Bewegungen auslösen. Und dann darf man eben auch nicht vergessen, was solche Gerüchte oder dann Umsetzungen eben für Tragweiten haben. Ja. So wie es jetzt dann nach unten ballert alles, kann das eben auch sehr schnell wieder hochlaufen, und auf solche Sachen würde ich auf jeden Fall jetzt achten, wenn es da dann die ersten, ja, Meldungen gibt, beziehungsweise wenn die ersten Meldungen kommen, dass die Fed Pausen macht mit den Zinserhöhungen. Allein das wird ja, glaube ich, schon für Erleichterung sorgen, und dann kann auch wieder sehr viel, sehr schnell und viel Geld in den Markt reinfließen.
Also auf diese Art von News muss man eben.
Okay, hast du, ich habe sonst noch gerade mal aufgemacht, Friedrich Vorwerk noch als interessanter.
Hörst du mich eigentlich noch?
Die hatte dir, glaube ich, auch mal vorgestellt. Ist ja unter anderem ein Unternehmen im Bereich Wasserstoffanlagentechnik, und die bauen ja jetzt für das Terminal in Wilhelmshaven die Leitungen für dieses LNG-Terminal. Ist ja schon ein großer Auftrag gewesen für Friedrich Vorwerk. Problem ist, die Aktie, die ist so markteng einfach und sehr zäh. Finde ich aber wirklich spannend jetzt, und ich muss mal gerade mal schauen. Ah ja, so, heute sieht sie wieder eigentlich ganz gut aus. Hat einen schönen Boden jetzt knapp unter 25 gebildet, und jetzt heute ist sie, ich glaube, 3% im Plus oder so. Hast du die im Depot oder auch nur Watchlist?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben die Aktie auch direkt in unsere Watchlist bei der Renditeformel reingenommen, weil im Endeffekt ist ja schon sehr spannend, was da jetzt gemeldet wurde. Man ist ja im Endeffekt Versorger für kritische Infrastruktur und man trifft ja schon so ein bisschen den Nerv der Zeit mit der Problematik in Bezug jetzt auf diese Energiekrise. Man hat jetzt diesen ersten Auftrag für dieses LNG-Terminal bekommen, ja, und Hauck und Aufhäuser hat sich ja dann auch gleich geäußert, dass weitere Aufträge letztendlich, also gute Chancen dafür stehen. Auftragsvolumen wurde direkt auf 30 Millionen beziffert. Und die Aktie hat ja auch in erster Reaktion sich positiv gehalten, hat dann am nächsten Tag zurückgesetzt. Aber der Rücksetzer wurde auch recht schnell wieder aufgefangen. Es war auch gutes Volumen in den letzten Tagen eigentlich in der Aktie drin. Und ich sehe da schon auch ganz gute Chancen, dass die Story irgendwo vom Kapitalmarkt erkannt wird. Und ja, wenn man sich mit Einzelaktien auseinandersetzt, die eben auch solche News haben als Trigger, die haben ja dann durchaus auch das Potenzial, in so einem Umfeld ein markantes Eigenleben zu entwickeln. Also ich habe die Aktie jetzt auch selber im Depot. Okay. Ich fand jetzt auch gestern, muss man sagen, war es ja auch eigentlich eine schöne relative Stärke auf Schlusskursbasis, weil ja der Rücksetzer direkt gekauft wurde. Heute ja ein bescheidenes Plus von 2% immerhin. Muss man auf jeden Fall engmaschig beobachten, aber bleibt aktuell eigentlich somit eine ja der interessantesten Stories. Also wir bekommen ja auch wirklich wenig News-Impulse, die dann auch mal das Potenzial haben, in so einer Aktie ein Eigenleben zu entfachen. Aber ich meine, Friedrich Vorwerk war jetzt eigentlich schon das ganze Jahr über seit dem IPO interessant von der Story her, gerade in Bezug auf Ausbau regenerative Energien, weil man hier ja eben ja teilweise einfach die Leitungen dafür wie sagt man, die Leitungen halt.
Leitungen legt.
Ja, genau so kann man es ausdrücken. Und jetzt mit diesem ersten Auftrag, das ist ja eigentlich so auch so ein bisschen, spiegelt ja die Kompetenz wieder des Unternehmens. Ist ja auch ein Schritt Richtung Energiesicherheit, was mithilfe von Friedrich Vorwerk gewährleistet werden kann. Gute Chancen auf Anschluss, Aufträge, Aktie. Ja, zumindest hat ja auch jetzt keine neuen Tiefs zuletzt mehr gemacht. Also ich würde schon gerne sehen, dass so, zumindest so diese 24-Euro-Niveau hält, sonst würde ich wahrscheinlich auch erstmal wieder rausgehen. Bringt ja da nichts, wenn die Börse noch nicht bereit ist, das Szenario zu spielen. Aber kann auch gut sein. Wir sehen hier jetzt zeitnah deutlich höhere Kurse, wenn das Ganze vielleicht noch ein bisschen medial präsenter wird bei dem ein oder anderen Nachrichtenportal. Also finde ich in der laufenden Woche eigentlich somit einer der spannendsten News-Impulse. Definitiv. Ja, und was war das am Schluss, ich glaube, von Hauke und Aufhäuser? Ja, Bereich noch über 40. Gut, das ist das andere dann, aber ich fand die Begründung schon sehr spannend auch zu lesen.
Ja, das ist ja jedes Traurige oder das Schwierige an so einem Bärenmarkt, dass auch interessante News-Impulse keine Socke mehr interessieren, während das im Bullenmarkt, da kommt die Meldung in unser Kreisfeld um zu Hause oder irgendwas und dann wird das gefeiert so ungefähr. Und aktuell ist es so, dass Insiderkäufe oder auch solche großen Aufträge und so weiter, alles wird so mit einem Schulterzucken abgefrühstückt und das war's, ja. Aber trotzdem, da muss man seine Hausaufgaben machen und diese Aktien alle auf der Watchlist packen und das alles weiter engmaschig beobachten, ne? Weil das sind dann die Aktien, die, glaube ich, bei einer besseren Marktphase richtig schöne Aufwärtstrends bilden können.
Genau. Ja, und das hast sind halt auch, sage ich mal,
Aktien auf der Watchlist oder was hast du noch im Depot?
Also durch so eine News kann man halt auch mal ein bisschen was reinpacken, ja, und zu sagen, okay, so die Niveaus sollten halten, aber ansonsten, wenn du halt gerade nur reines technisches Trading betreibst, hast du halt auch eine extrem hohe Anfälligkeit für Fehlausbrüche, ja, weil das richtige Auskotzen nach unten kommt nicht zustande und ansonsten so eine Encarvis, ja, das sieht jetzt im Nachhinein schön aus, aber die Bewegung heute kam ja auch wieder mehr oder weniger aus dem Nichts heraus. Es sind auch keine großen Umsätze dahinter. Ich frage mich dann halt auch immer, okay, hätte ich davon profitieren können oder werde ich hier jetzt nur vor vollendete Tatsachen gestellt? Energiekonto hat gestern eigentlich ein halbwegs vernünftiges Setup geliefert, wo man sagen kann, okay, 200-Tage-Linie muss halten, schön aufgesetzt, eigentlich ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis. Aber bei Encarvis heute, dieser tarantelförmige Anstieg aus dem Nichts, ja, das, da muss man sich ja klar sagen, war die Chance groß, darauf reagieren zu können. Ich meine, klar, sie hat keine neuen Tiefs gemacht, die hält sich ja schon eine Weile schön über der 200-Tage-Linie im Kontext, hält sie sich auch deutlich besser als der Gesamtmarkt, aber teilweise ist es halt heftig, wie aus dem Nichts heraus dann diese dynamischen Bewegungen starten.
Ja, also im Nachhinein sieht es dann wieder einfach aus.
Ja, ist halt echt.
Bei Energiekonto und Co. war natürlich auch gestern dann die Bewegung nachmittags der Erholung am US-Markt gestrudelt. Ja. Dadurch haben sich dann schöne Kerzen gebildet. Deswegen bin ich mal gespannt, deswegen hatte ich jetzt auch mal Palantir gekauft, unter anderem, weil die Aktie hat es jetzt auch die letzten Tage ganz gut gehalten, aber auch jetzt nur aus Trading-Gesichtspunkten, weil falls sie nach unten wegkippt, bin ich auch schnell wieder raus, aber gestern dann wieder eine schöne Umkehrkerze, aber da hättest du auch viele andere Aktien nehmen können. Es sind jetzt viele, die gestern dann runtergelaufen sind, aber dann mit der Gesamtmarkterholung eben wieder hochgelaufen sind. Ja. Und wenn man sich hier in Europa anschaut, was läuft, dann ist es eher, wie gesagt, E-Commerce und dementsprechend habe ich da noch eine SEA so ein bisschen gekauft und beim Chipsektor halte ich mich so ein bisschen raus. Ansonsten genau Energiewerte hast du angesprochen. RWE hält sich ja heute auch ganz gut. Da gab es jetzt auch mehrere Insider-Käufe heute wieder. Auch weiter wichtig, da drauf zu schauen, wo gibt es größere Insider-Käufe. Ich mache gerade nochmal den News-Ticker auf, was es so gibt. Ich glaube, bei Einhell gab es auch wieder viele.
Ja.
Genau, RWE gab es welche. Münchner Rück gab es Insider-Käufe. Defarma gab es einen Insider-Kauf. Vitesco gab es Insider-Käufe. Also ist schon auffällig, dass da ein bisschen was los ist. Bei Hornbach, die ist ja auch richtig verprügelt worden. Da auch ein Insider-Kauf jetzt wieder, aber ja, das sind kleine Puzzlestücke einfach nur.
Ja, aber so dieses Muster, was du ansprichst bei Palantir, das sieht man bei einigen US-Aktien. Man hatte jetzt eben wieder 2-3 Korrekturtage und gestern diese zarten Reversal-Tendenzen. Und das stimmt dir einen so ein bisschen ja zuversichtlich, dass halt heute so ein Erholungstag laufen könnte. Man kann sich eigentlich nur so von Tag zu Tag an diesen Mustern eigentlich entlanghangeln, solange halt ja irgendwo keine neuen News irgendwo im Spiel sind, ist die Price Action ja das Einzige, was dich irgendwie zu neuen Entscheidungen führt. Aber man muss trotzdem aufpassen. Also ich finde, so ist schon wieder echt zäh alles heute. Bezogen jetzt mal auf den deutschen Markt, der ja immer noch so eine Sonderstellung auch gerade hat durch die anderen Belastungsfaktoren. Wir haben ja dann immer noch auch die Anleihespreads zu den Südstaaten und die Energiekrise trifft ja vor allem Europa. Da ist ja Amerika eh ein ganzes Stück weit entfernt. Also ist ja immer noch die Gefahr, dass der deutsche Markt dann echt auch noch zu relativer Schwäche tendiert. Insofern, ja, also ich denke, ich werde auch heute, was habe ich noch neu? Ich habe noch eine Kencom drin, habe ich gestern versucht, dass da mal ein bisschen was nach oben nachkommt, ist aber mehr oder weniger plus minus null. Die werde ich wahrscheinlich heute auch noch schmeißen, ohne Gewinnpuffer, kannst du das übers Wochenende ja eigentlich nicht halten. Mhm. Sixt habe ich noch eine kleine Position, die ist im Minus. Kommt aber auch nicht wirklich was nach. Ja, das sind so Werte, die stimmen mich dann heute eher wieder vorsichtig, wenn du halt siehst, dass die Erholung überhaupt nicht angenommen wird. Insofern, hey, die zentrale Erkenntnis ist weiterhin wirklich viel Cash halten, punktuell ein bisschen was versuchen, aber du kannst so schnell gerade immer noch auf die Mütze bekommen und das ist auch für die Nerven. Man muss sich ja überlegen, wenn das Ganze, das kann ja durchaus jetzt noch die nächsten Wochen so sein, dieses Umfeld. Es gibt immer wieder, ja, ist so Salami-Crash-mäßig, schwache Tage, Konter, aber unterm Strich gehen wir halt trotzdem weiter runter. Da muss man halt immer auch so ein bisschen an sich und sein Nervenkostüm und an alles denken, weil das ist schon auch immer echt so eine Drucksituation, in die man dann manchmal so reinläuft, die dann irgendwo auch Lebensqualität kostet. Deswegen weniger bleibt mehr und wir haben ja jetzt verschiedene Szenarien genannt, ja, wie jetzt so eine Trendwende aussehen könnte, in irgendeinem Nachrichtenereignis. Es kommt vielleicht noch zu diesem schwarzen Schwaneffekt, ja, dass irgendwo ein großes Institut in Schieflage kommt, dann gibt's nochmal wirklich einen krassen Downgap oder wie auch immer sich, oder es gibt nochmal einen heftigen Ausverkauf, einen kleinen Flashcrash. Sowas könnte alles irgendwo in Richtung Boden führen. Solange das nicht der Fall ist, ja, viel Cash halten, bisschen was, möglicherweise immer in die Schwäche hinein versuchen zu bekommen und dann halt schauen, gerade Newsimpulse, Friedrich Vorwerk, kann man es auch versuchen, aber irgendwo müssen es die Aktien dann natürlich auch spielen, wenn man halt sieht, dass dann diese Niveaus komplett wieder aufgegeben werden, auch die Aktien quasi die Entwicklung vom Index 1:1 abbilden, da muss man da halt auch die Reißleine ziehen. Das ist das Konsequente, ist gerade wirklich entscheidend. Du produzierst so schnell so hohe Verluste gerade und da, dann kämpfst du dich wieder rauf, an sich bist plus minus null, hast aber echt auch wieder so eine emotionale kleine Achterbahn durchlebt und dann denkst du doch im Nachhinein, hey, hätte ich doch einfach nichts gemacht, ja, da wäre ich unterm Strich einfach wieder deutlich besser aus der Sache rausgegangen. Das mache ich mir auch immer wieder bewusst. Also sicherlich sind es keine Harakiri-Actions, aber ja, du besitzt trotzdem ja schon eine gewisse Zeit vor der Kiste und erntest dann oft nur Verluste, wenn sie auch klein sind, aber ja, es ist trotzdem, ist halt auch die Seite der Börse, die gehört dazu, gell? Aber das ist halt die unschöne Seite. Da wo muss man.
Ja, ist ein schlecht bezahlter Job aktuell.
Ja,
das stimmt. Ja. Man zahlt ein dafür, dass man viel an Nerven lässt.
Genau, aber die Perspektiven,
jetzt eine Frage,
die müssen einen auf jeden Fall zuversichtlich stellen.
Ich habe ja gesagt, E-Commerce läuft ja heute eigentlich ganz gut. Ich habe gerade mal den Amazon-Chart angeschaut. Also Amazon hat ja auch knapp 50% Kursverlust jetzt vom Hoch. Damit stehen sie deutlich besser da als viele andere E-Commerce-Aktien. Was, glaube ich, hauptsächlich daran liegt, dass Amazon ja hauptsächlich das Geld mit AWS verdient, also mit der Cloud-Sparte. Und dort war das Wachstum ja zuletzt immer noch ganz gut. Ich glaube, auch hier wird jetzt langsam das Wachstum zumindest nachlassen. Aber dadurch ist Amazon natürlich gegenüber dem E-Commerce-Sektor deutlich besser abgefedert. Und gestern hat die Aktie auch so einen kleinen Turnaround hingelegt. Aber ich glaube, Amazon wird gut durch die Krise kommen. Aber ja, ob jetzt da die $100 zum Beispiel halten, ist natürlich auch schwer zu sagen. Gefühlt läuft die Aktie aktuell wie der Gesamtmarkt. Also man kann da keine große Outperformance erkennen. Aber ich habe die Aktie im Langfristdepot und da bleibt sie auch drinne. Wer weiß, was die dann noch irgendwann aus dem Hut zaubern mit neuen Projekten und neuen Services, die sie anbieten. Da sind sie ja weiter sehr innovativ und dementsprechend, ja. Und ich glaube auch, dass sich der E-Commerce dann irgendwann wieder erholen wird, wenn sich die Verbraucher von dem Schock mit den Energiepreisen erholt haben, dann wird auch die Amazon-Aktie wieder richtig schön nach oben laufen. Und deswegen, ja. Ich finde es auf jeden Fall weiter interessant und meiner Meinung nach deutlich weniger riskant als jetzt hier die deutschen reinen E-Commerce-Player, die ja komplett am Markt hängen und vor allen Dingen gegenüber Unternehmen, die noch Verluste machen. Das ist ja das große Problem aktuell. Alles an Unternehmen, die negative Cashflows gerade haben, die haben es besonders schwer, weil in Zeiten steigender Zinsen es eben sehr teuer werden kann, Kredite aufzunehmen und so weiter. Deswegen, ja. Mal schauen, was Amazon heute macht. Die ist vorbörslich quasi unverändert bei $106 rum und ja, das Jahrestief waren, ich glaube, knapp über $100. Also wer so eine Aktie handeln möchte, kann man natürlich jetzt probieren vor dem Hintergrund, dass jetzt in Europa gerade E-Commerce-Aktien deutlich bouncen. Und zuletzt war schon öfter mal zu sehen, dass Europa hier so ein bisschen ein bisschen gezeigt hat, wohin der Weg geht. Dementsprechend habe ich mich jetzt auch mal wieder positioniert bei einer SEA und Shopify habe ich eh noch im Depot und hoffe darauf, dass das heute auch im US-Markt ein bisschen mit aufgenommen wird. Ja. Denn man darf ja auch nicht vergessen, dass hier in Europa ist zwar der Handel, europäischer Handel, aber die Gelder kommen ja trotzdem teilweise aus den USA. Sieht man ja immer, wenn die US-Börsen nicht handeln, ist hier auch gar nichts los, weil eben die größten Verwalter, die US-Fonds sind und so weiter. Deswegen, ja, schauen wir mal.
Also im Endeffekt, weißt du, so ein richtig schönes Setup sehe ich da jetzt nicht. Und man muss halt sich bewusst machen, die kann halt auch noch auf 80 fallen, $80. Und das wären halt nochmal 25% Verlust. Also ist ja immer die Frage, gell? Ist man Investor, ist man Trader? Aber jetzt unter Trading-Gesichtspunkten irgendwo spricht gerade wenig irgendwo für die Aktie, ehrlich gesagt. Wenn ich mir den Chart auch angucke, ja, leichte Bodenbildungstendenzen möglicherweise, aber so ein markantes Eigenleben hat man jetzt nicht gesehen, wie in manch anderer Aktie, die sich schon deutlicher von den Tiefs weglösen konnte. So eine Zoom zum Beispiel, ja, da siehst du ja dann doch schon, die hat viel früher die Trendwende eingeleitet, muss man schauen, was draus wird, aber da finde ich, hängt eine Amazon, hat ja schon eine starke Korrelation immer noch zum Index, klar ist ja, hat da noch einen hohen Anteil, also bei den Werten wäre ich auch weiterhin noch vorsichtig. Die haben auch alle noch im großen Kontext Microsoft, Apple, wenn man die sich alle auch mal im großen Bild anschaut, da ist noch gar nicht so viel passiert. Also das ist ja auch das Gefahrenpotenzial, sage ich mal, im Kontext gesehen. Da ist schon auch noch Abwärtspotenzial vorhanden, ja, auch wenn alle durchdrehen und die Sentimentindikatoren am Anschlag sind. Aber man muss weiterhin echt vorsichtig sein.
Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend, vorbörslich. Im Plus ist sind die chinesischen Autobauer. Ich glaube, ich habe gerade eben gesehen, da liefen die ganzen Absatzzahlen jetzt, die waren alle ganz gut, weil in China ja der Reopening läuft und die Vorjahresvergleiche, die kann man relativ einfach schlagen und eine Li Auto, NIO, wie sie alle heißen, haben da jetzt ganz gute Zahlen gemeldet. Vorbörslich noch im Plus ist jetzt wieder Moderna. Das ist dann ganz interessant. BioNTech ist jetzt zuletzt auch ganz gut gelaufen, hat mir auch mehrfach angesprochen. Da scheint jetzt so ein bisschen sich die Erkenntnis durchzusetzen, dass die Aktie weiter sehr günstig ist. Es gab ja einen großen Auftrag von der US-Regierung. Daraufhin ist die Aktie ein bisschen angesprungen, aber da jetzt noch hinterher zu laufen, ist natürlich auch schwierig. Robinhood finde ich doch ganz spannend. Da gab es ja Übernahmegerüchte. Aktie wurde auch brutal zerlegt, notiert, glaube ich, fast auf Cash-Niveau jetzt mittlerweile, haben 20 Millionen Kunden oder so. Die meisten haben zwar viel Geld verloren und so und sind jetzt nicht mehr wirklich aktiv, aber an der Börse ändern sich auch die Sachen schnell wieder und es können auch wieder schnell Hypes entstehen. Robinhood werde ich mir auch heute mal anschauen, was die Aktie intraday so macht, aber ansonsten werde ich auch mich eher so ein bisschen zurückhalten.
Ja, wir hatten ja gestern noch Live-Seminar in der Renditeformel, da konnten ja alle zuhören, deswegen kann ich auch mal noch eine Aktie nennen. Und letztendlich, also was wirklich im großen Bild einen richtig starken Eindruck macht, ist halt Jinko Solar. Zum einen sieht man ja eh so ein bisschen, wie sich der asiatische Markt vom Rest abkoppelt, im positiven Sinne. Man hat ja zuletzt da auch viel Positives bekommen, zuletzt ja dann auch wirklich Deregulierungshoffnung für den Tech-Sektor. Und wenn du mal schaust, jetzt die Solaraktien sehr angesprungen, wir hatten SolarEdge genannt, wir hatten eine Enphase genannt. Und jetzt musst du dir mal im großen Bild, gerade auf Wochensicht, meine Jinko anschauen. Ja, also das ist einfach eine brutale Base, die die Aktie jetzt eigentlich seit anderthalb Jahren geformt hat und die strebt jetzt schon sehr offensichtlich nach oben, also wenn hier mal noch die 70er-Marke fallen soll, das Problem ist, die hat halt eine recht hohe Handelsspanne jetzt auch über die letzten Tage und Ziel ist ja eigentlich immer, dass man den Einstieg bekommt über so eine erneute Kontraktionsphase. Das wäre die Hoffnung, da echt nochmal einen schönen Entry zu bekommen. Aber also ich finde diesen Aufwärtsdrang, den die Aktie hier an den Tag legt, ist schon extrem markant. Also Jinko würde ich mir auf jeden Fall mal auch auf die Watchlist noch packen. Ja. Einer der potenziellen Leader am US-Markt.
Ja, stimmt. Die ist mir auch zuletzt positiv aufgefallen. Ich war sogar mal drin, bin aber dann leider irgendwann auch rausgekegelt worden.
Es ist ein Biest. Es ist ein Biest, wenn man die Bewegung sich anschaut. Aber der Aufwärtsdrang ist unverkennlich. Also.
Ja, die war ja schon mal vor ein paar Tagen auch, oder vor 3 Wochen war sie auch schon mal auf über $65, um dann wieder auf $55 abzuverkaufen und jetzt ist sie bei $69 wieder. Also da muss man auf jeden Fall Nerven haben bei der Aktie.
Ja. Definitiv, aber das sind so die ersten Ansätze, das willst du ja auch sehen, dass so, sage ich mal, sich so ein neues Leadership etabliert und du brauchst, denke ich, auch neue Aktien für so eine neue Bullenphase. Und das sind dann auch nicht mehr die alten Werte, das sind dann eben neue Werte, wie es die Geschichte eben auch zeigt. Ja, und da beobachte ich sowas schon mit Spannung. Weil es gibt eben nicht so viele Titel, ja, die so stark aus so einer heftigen Bereinigungsphase hervorgehen.
Ja, mit 3,45 Milliarden MCAP ist die jetzt auch nicht sonderlich teuer. Ich habe sie mir noch nicht so fundamental angeschaut. Nicht, aber hier steht bei Finvis steht jetzt, dass sie 7 Milliarden Dollar Umsatz machen bei 3,45 Milliarden Dollar MCAP als führender Solarmodulanbieter. Ja, ich glaube, sie sind auch profitabel, zumindest meistens.
Oder und die Asien fördert ja auch. China fördert ja auch den Solarsektor. Ja, die müssen ja auch irgendwo ein bisschen umdenken. Und ja, die Kombination ist auf jeden Fall spannend. Das ist natürlich jetzt auch kein zwingender Kauf oder irgendeine Empfehlung, aber auf so Dinge gilt es jetzt schon auch ein bisschen zu achten.
Ja, super. Dann bin ich mal gespannt, ob die Aufnahme jetzt noch geklappt hat oder vielleicht zumindest die Hälfte der Aufnahme. Keine Ahnung. Ich hänge gerade mit dem Handy. Ich hänge mit dem Handy am Ohr gerade, um dich so ein bisschen zu verstehen. Dann trotzdem euch danke fürs Zuhören. Es gibt auf jeden Fall die ersten interessanten Tendenzen jetzt am Markt nach dem neuerlichen Rücksetzer und wir bleiben dabei, beobachten das alles und ja, ich sag danke und euch ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.